Montag ist Nacht und Eindringen in die Gedankengänge von Michael Main. Er hat sich befasst mit der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Eine Wochenzeitung, Ableger der Berliner Zeitung. Von Holger Friedrich, 2019 gekauft. Zu ihm Main.
Jahrgang 66, ich bin 67, also erst ein bisschen älter. Hat sehr viel Geld im IT-Bereich verdient und dann 2019 die Berliner Zeitung gekauft. Damals schon mit dem Argument, dass der Debattenraum eine andere, eine neue, eine nicht westgeprägte Zeitung braucht. Es gab sofort eine riesen Stasi-Kampagne wegen des Wehrdienstes von Holger Friedrich. Er hat das überstanden, auch im Zusammenspiel mit seiner Redaktion überstanden. Aber seitdem ist Holger Friedrich permanent im Fokus der Leitmedien, der anderen Leitmedien.
Stasi, so ergänze ich gerne, ist das Ministerium für Staatssicherheit gemeint.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört Radio Marabu.
Michael Main am Montag. Ein Millionär, egal woher, kauft eine Zeitung. Aber so sind sie, unsere Zeiten. Und gerade noch rechtzeitig, bevor die Gehhilfe zum Einsatz kommt.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audiodatei.
Main befasst sich zunächst mit Pressestimmen, die waren reichlich. Auch ich habe hier von der Tagesschau zitiert. Das überspringen wir und kommen direkt zu seinem zweiten Teil. Hier schwelgt er ein wenig in eigenen Erinnerungen.
Mein zweiter Teil ist die Geschichte hinter der Geschichte. Eine Geschichte, die 1989 bis 1991 spielt. Die beginnt mit den Demonstrationen in der DDR, für die ja Medienkritik ein zentraler Antrieb war. Ich erinnere mich an Plakate Schnitzler in den Tagebau. Ich erinnere mich daran, dass auch wir Journalistikstudenten am Roten Kloster entsetzt darüber waren, dass die Fluchtbewegung ab dem Sommer 89 in den DDR-Medien keine Rolle gespielt hat, dass die Lage im Land keine Rolle gespielt hat, dass die, die in den Botschaften, in Prag vor allen Dingen, aber auch in Warschau saßen, dass die eher abgewertet wurden, dass diese Fluchtbewegung als Werk westlicher Geheimdienste dargestellt wurde. Das hat sich dann alles fast über Nacht geändert ab dem 18. Oktober 89. Das ist der Tag, an dem nicht nur Erich Honecker, Staats- und Parteichef, zurückgetreten ist, sondern auch Günther Mittag, Wirtschaftsboss, und Joachim Herrmann, der für Propaganda Zuständige. Nicht nur die Staats- und Parteimedien ändern sich fast über Nacht. Es gibt dazu jede Menge Neugründungen aus der Bürgerbewegung. Wenn man in Grenznähe wohnt, sagen wir Eisenach in Thüringen, dann kommen auch kleinere Westverlage mit ihren Zeitungen in den Osten, berichten über den Osten, stellen zum Teil Leute aus dem Osten ein oder machen zusammen mit Ostdeutschen irgendetwas Neues auf dem Medienmarkt. Das ist in Revolutions- oder Umbruchzeiten ist das nicht so ungewöhnlich. Menschen haben ein starkes Orientierungsbedürfnis. Das führt zu einer verstärkten Nachfrage nach Medienangeboten. Das finden wir in diesen Jahren 89, also letzten Monate 89, dann vor allen Dingen 90 und auch noch 91. Vielleicht noch 92, eine Vielzahl von Zeitungen, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, zwischen denen man wählen kann als noch DDR-Bürger oder dann schon BRD-Bürger. Ich habe das selber erlebt als Journalist. Ich habe geschrieben in Leipzig ein paar Artikel, nicht allzu viele, für die andere Zeitung. Das war eine Wochenzeitung, die gar nicht so viel anders angelegt gewesen ist als jetzt diese Ostdeutsche Allgemeine, eine Wochenzeitung, die sich der Wirklichkeit verschrieben hatte, in dem Sinne, dass die Journalisten, also auch ich, dass wir rausgegangen sind, mit Leuten geredet haben, mit Fragen an die Wirklichkeit herangegangen sind, mit Neugier und nicht schon mit vorgefertigten Thesen, nicht mit einer Haltung, die es nur noch abzubilden geht. Ich habe dann für die Leipziger Volkszeitung geschrieben. Leipziger Volkszeitung hatte damals einen Chefredakteur, der vorher mein Lieblingsdozent an der Uni war, Wolfgang Tietke. Tietke ist im November 89 von der Redaktion gerufen worden. Ist auch ein Merkmal der Umbruchszeit in der noch DDR, dass die Belegschaften, nicht nur in der Presse, dass die Belegschaften sich ihre Chefs selbst ausgesucht haben. Alte Chefs wurden abgewählt, abgelöst und man hat neu gewählt. Wir haben also eine Demokratieerfahrung im Osten Deutschlands, die oft vergessen wird, wenn es um diese Zeit, um diese Umbruchszeit geht, die auch vergessen wird, wenn die Kritik der Ostdeutschen an den Zuständen heute thematisiert wird. Da gibt es eine anderthalb Jahre wäre eine Zwischenzeit, eine Zeit, in der die Demokratieerzählung in Westdeutschland, nämlich dass tatsächlich alle mitbestimmen können, wenn es um ihre Lebensbedingungen geht, dass in der diese Demokratieerzählung Wirklichkeit ist. Also dieser Wolfgang Tietke ist für mich so verlockend, dass meine Frau und ich zusammen mit einem Kommilitonen, dass wir zu Tietke ins Büro gehen und sagen, wir wollen jetzt für dich schreiben. Wir waren in der gleichen Partei, also waren wir auch mit dem Chefredakteur per Du. Und Wolfgang Tietke hat gesagt, ja, er will diese Leipziger Volkszeitung zu einer süddeutschen aus dem Osten machen, zu einer süddeutschen für Ostdeutschland, zu einer ostdeutschen Stimme in Gesamtdeutschland. Leipzig hat sich dafür angeboten. Das war die Universitätsstadt in der DDR, nach Berlin das intellektuelle Zentrum, Messestadt. Damit hatte man da ein gewisses internationales Flair, auch die Gewohnheit, dass da Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. Also da gab es schon das, was man intellektuelles Knistern nennen könnte, auch genug Autoren, die so eine Zeitung hätten tragen können. Und zu meiner Frau und mir und unserem Kommilitonen hat Wolfgang Tietke gesagt, ihr macht das von Chemnitz aus. Wenn wir uns in den Osten ausweiten wollen, dann brauchen wir in diesem industriestarken Raum, dann brauchen wir da guten Journalismus. Wir sind dann irgendwie ins Vogtland gefahren, nach Zwickau. Ich habe da irgendwie den Trabant, den letzten vom Band rollen sehen, nach Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Wir haben mit Bundestagsabgeordneten geredet, mit Oberbürgermeistern, haben den Abbau in der Industrie, wenn man so will, live begleitet, hatten immer die Hoffnung, dass das ein Standbein sein würde für diese neue Süddeutsche aus dem Osten. Das ist dann kaputt gemacht worden, kann man sagen, von der Treuhandanstalt. Die Treuhand hat die Leipziger Volkszeitung zunächst an Matzak verkauft, einen Verlag in Hannover, und dann Teile auch an den Springer Verlag, der sich verkalkuliert hatte bei der Übernahme von ostdeutschen Zeitungen. Die Treuhand hat vor allen Dingen Gebietsgrenzen festgelegt, hat also Monopole abgesteckt, wenn man so will, hat dafür gesorgt, dass die Leipziger Volkszeitung keinen Korrespondenten in Chemnitz haben konnte, jedenfalls nicht so, wie wir uns das damals gedacht hatten, mit Blick auf eine Süddeutsche aus dem Osten. Diese Treuhandanstalt hat im Auftrag der Bundesregierung, das war eine Behörde, die dem Bundesinnenministerium unterstellt war, diese Treuhandanstalt hat die Öffentlichkeit korrumpiert, hat mit dem Verkauf von ostdeutschen Zeitungen die Öffentlichkeit korrumpiert. Ja, man kann sich das im Rückblick nochmal anschauen. Die DDR-Medienlandschaft wurde dominiert von SED-Bezirkszeitungen, sechsstellige Auflagen. Diese SED-Bezirkszeitungen sind ziemlich gleichmäßig an große und mittelgroße Verlage im Westen verteilt worden. Jeder der großen Spieler im Westen hat eine dieser Zeitungen bekommen und hat zugleich eine Lizenz zum Gelddrucken bekommen, weil Monopole abgesteckt wurden. Wenn man sich das bei Zeitungen nicht so richtig vorstellen kann, als Monopolzeitung, als Zeitung mit einer sechsstelligen Auflage, kann ich für eine gewisse Zeit meinen Abopreis so drücken, dass ich vielleicht im Moment Verluste mache, aber die Konkurrenz tot mache. Und ich kann vor allen Dingen die Anzeigenpreise so drücken, dass ich die Konkurrenz tot mache. Genau das ist passiert. Diese vielen Neugründungen, auch ostdeutsche Neugründungen aus der Bürgerbewegung, sind innerhalb kürzester Zeit kaputt gegangen. Wir haben heute im Osten Deutschland eine monopolartige Zeitungs- und mittlerweile ja Medienkonzernlandschaft. Vor allen Dingen hat die Treuhandanstalt mit dem Verkauf von ostdeutschen Gelddruckmaschinen an westdeutsche Verlage jede Kritik an der Vereinigungspolitik, jede Kritik an der Treuhandpolitik unterdrückt. Denn wie wollte man als westdeutscher Großverlag etwas kritisieren, wovon man selbst profitiert hat?
Ostdeutsche Chefs eher selten.
Es gab natürlich immer ein paar ostdeutsche Chefredakteure, auch Abteilungsleiter, sowohl im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch in den Medienkonzernen. Aber am Ende entscheiden Besitzverhältnisse über die Ausrichtung von Medien. Am Ende entscheiden auch diejenigen, die in den Führungsetagen sitzen. Heute ist das alles noch viel dramatischer, als es 1990, 91 sich dargestellt hat. In Sachsen-Anhalt ist die Medienlandschaft in der Hand eines einzigen Medienkonzerns. Bauer hat beide großen Zeitungen und damit auch die Webseiten, die Lokalradios. In Sachsen gibt es noch zwei Konkurrenten neben der Freien Presse. Immer noch Medienunion, neben der Freien Presse zwei Matzak-Blätter, die Sächsische Zeitung und die Leipziger Volkszeitung. Ich habe ja schon mal den Reisebericht meiner Mutter aufgeschrieben, die auch in einem Matzak-Gebiet lebt, die Ostsee-Zeitung zu Hause abonniert hat. Und mal ganz froh war, als sie zu uns in die Oberpfalz gefahren ist mit einer Zwischenstation im Raum Dresden. Sie hat gesagt, sie wäre so froh gewesen, dann habe ich nachmittags im Hotel eine andere Zeitung, morgens die Ostsee-Zeitung, nachmittags wahrscheinlich die Sächsische Zeitung, war der gleiche Mantel, also die gleiche überregionale Berichterstattung, weil beide Blätter von Matzak produziert werden, beide vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gefüttert werden, wie auch die Märkische Allgemeine Zeitung. Also da haben wir eine Monokultur im Medienbereich, nicht nur in Ostdeutschland, spricht also vieles dafür, hier tatsächlich eine Marktlücke zu sehen für eine neue Stimme, für eine andere Stimme, wie sie jetzt Holger Friedrich mit der Ostdeutschen Allgemeinen versucht zu etablieren.
Matzak und Redaktionsnetzwerk Deutschland, wir sollten nicht vergessen, die SPD.
Das ist richtig.
Das Dossier. Welche Folgen hatte das für das Bild der DDR?
Beides, die Berichterstattung über die DDR, die Konstruktion der Vergangenheit und die Berichterstattung über den Osten, beides dient der Legitimation des politischen Systems der alten Bundesrepublik. So lässt sich das zusammenfassen. Mit einem möglichst düsteren DDR-Bild, mit einem möglichst düsteren Ostbild strahlt die alte Bundesrepublik umso heller. Wir haben eine Diktaturerzählung über die DDR, Stasi, Stacheldraht, Mauerschützen. Und wir haben eine Berichterstattung über Ostdeutschland, die sich eher mit Auslandsberichterstattung vergleichen lässt. Man schaut auf die anderen, auf die Zurückgebliebenen, auf die, die erst herankommen müssen an die vom Westen gesetzten Standards. Man schaut auf Skandale, auf die Dinge, die abweichen vom Normalen. Und das Normale ist hier das Westbild. Man hat als Ostdeutscher dankbar zu sein. Wehe ein Ostdeutscher, der es geschafft hat in bestimmte Positionen, traut sich zu kritisieren. Holger Friedrich hat das sofort erlebt, als er 2019 die Berliner Zeitung gekauft hat und seitdem Dinge gemacht hat, die andere deutsche Verleger so nicht getan haben.
Kommen wir zuletzt noch zu Michael Mayens Eindruck zu den ersten beiden Ausgaben der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Vorsicht, Freiheit und der Winddieb. Was ist drin in diesen Nummern? Für eine Inhaltsanalyse ist es zu früh. Ich bin ja Medienforscher, sollte jetzt eigentlich eine Inhaltsanalyse vorlegen. Das kann ich vielleicht machen, wenn wir 10 Ausgaben haben, wenn wir ein Vierteljahr Online-Portal Ostdeutsche Allgemeine Zeitung haben. Ich beschränke mich jetzt also auf Schlaglichter. Ja. Erstes Schlaglicht, erster Punkt, das ist eine Zeitung. Die hat eine Schrift, bei der es Spaß macht zu lesen. Da sind schöne Fotos drin von guten, tollen Fotografen. Da sind große Fotos drin. Das ist ein tolles Zeitungslayout. Diese Zeitung hat Bücher, die Sinn ergeben. Wir haben hier also Ostdeutschland, wir haben Geopolitik, wir haben Kultur. Auch Service ist da drin. Manches wird der Abonnent der Berliner Zeitung wiedererkannt haben. Manche dieser Bücher gibt es so auch in der Berliner Zeitung. Manches, vor allen Dingen im hinteren Teil, wo es um Leserreisen, Service und solche Dinge geht, manches stammt von der Deutschen Presseagentur. Ist also nicht alles exklusiv. Das ist eine Wochenzeitung, was auch ein Unterschied ist zu dem, was man vielleicht sonst als Abonnent der Leipziger Volkszeitung oder der Mitteldeutschen Zeitung in Halle hat. Das ist eine Wochenzeitung, das heißt, wir haben hier Lesestücke. Wir haben lange Texte, Reportagen, Interviews, Porträt, eine Seite, oft auch zwei Seiten. Es gibt schon auch ein paar kürzere Sachen, gibt ein paar Nachrichten, die sich vor allen Dingen mit Entwicklungen im Osten beschäftigen, aber der Fokus liegt schon auf längeren Stücken, der Fokus liegt auf Interviews. Interviews sind medienökonomisch betrachtet günstig. Man schickt einen Journalisten, vielleicht noch einen Fotografen los und hat zwei Seiten gefüllt. Nach zwei Stunden, wenn man eine Reportage macht oder ein Porträt, dann muss man mehr Zeit und wahrscheinlich auch mehr Personal, mehr Recherche investieren. Es gibt keinen Sport, wie schon in der Berliner Zeitung. Das ist ja eine Union Berlin Zeitung, wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut. Hier gibt's, wenn ich alles richtig gesehen habe, gibt's in den ersten beiden Nummern zwei Sporttexte. Einen über Dynamo Dresden. Da habe ich meine Thumbnail-Überschrift her. Ostdeutschland. der Gesang aus der Kurve von Dynamo Dresden. Ja, da gibt es ein schönes Doppelinterview mit dem ehemaligen Capo, also Fan-Vorturner von Dynamo Dresden, und einem Fotografen, Andreas Mühe, der es geschafft hat, 1500 Dynamo-Fans in die Semperoper zu bringen. Also eine Geschichte zu Dynamo Dresden und eine zu Hansa Rostock, die mir als Fischkopf Hansa-Fan seit frühester Kindheit nicht ganz so gefallen hat, aber gut, ist wie gesagt keine Sportzeitung. Erster Punkt ist eine Zeitung, die sich auch in der Hand sehr gut anfühlt, die man am Kamin anschauen kann, die so ein Wochenende füllt. Punkt zwei, es gibt dort Dinge, die es in anderen Leitmedien so nicht gibt. Das Krupalla-Porträt habe ich erwähnt, es gibt Interviews und Texte zu Ostprominenten, von denen selbst ich, der sich ja eine ganze Weile auch mit dem Erbe der DDR, mit dem medialen Erbe der DDR beschäftigt hat, die selbst ich nicht kannte. Es gibt aber auch mehr als das. Es gibt in Nummer 1 ein 2-Seiten-Interview mit Jacques Beau, dem Schweizer Offizier, der seit Dezember betroffen ist von den EU-Sanktionen wegen Desinformation. Das ist hier in dieser Zeitung ein Interview, was ich mir so gewünscht hätte, von den neuen Medien, von den Alternativmedien, die ja viel mit Jacques Beau gesprochen haben, aber nie die Fragen gestellt haben, die ich mir gestellt habe. Wie lebt es sich in Brüssel, wenn man sanktioniert ist? Wie ist das mit den Schweizern gelaufen? Also all die Dinge, die man sich fragt, wenn man hört, okay, da hat jemand keinen Zugriff auf sein Konto, kann nicht in seine Heimat fahren. All diese Fragen werden hier gestellt und dazu werden die großen Fragen thematisiert. Jacques Beau sagt hier klipp und klar, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in Europa. Er nennt zwei Themen, bei denen er das beobachtet, Nahost und Ukraine. Ist also eine Zeitungsausgabe, die vor dem Iran-Überfall fertiggestellt wurde. Er vergleicht das mit der Zeit des Kalten Krieges, wo er, Jacques Beau, in der Schweiz, aber auch in Frankreich, er ist ja frankophil, spricht Französisch, wo er auch in Paris keine Probleme hatte, die Pravda zu kaufen, das Zentralorgan der KPDSU. Damals, sagt Jacques Beau, hatte man offenbar keine Angst, auch keine Angst, mit den kommunistischen Parteien Kontakt zu haben. Jetzt sei die Demokratie anscheinend zu schwach. Man habe kein Zutrauen mehr in den Meinungsstreit, kein Zutrauen mehr in die eigenen Argumente, weil der Schutz vor Desinformation ja nicht in Zensur bestehen könne, sondern der Schutz vor Desinformation komme aus der Wahlfreiheit, sich aus möglichst vielen Quellen ein Bild machen und dann selbst zu einem Urteil kommen. Vielleicht einen zweiten Text, den ich hier noch erwähne, neben diesem Interview mit Jacques Beau, ist ein Interview aus der zweiten Nummer mit Uwe Tellkamp, auch wieder zwei Seiten, auch wieder zwei tolle Fotos von Uwe Tellkamp, dem Schriftsteller, der ja 2008 den Buchpreis gewonnen hat für den Turm und dann in Ungnade gefallen ist. Uwe Tellkamp spricht in diesem Interview Klartext, gibt im Editorial des Chefredakteurs auch so eine leichte Distanzierung, Entschuldigung, warum man das gemacht hat. Ich habe mich dann gefreut, dass Tellkamp dort sagen kann, dass die Klimapolitik in Deutschland der Tulpenwahn unserer Zeit sei. Also macht das ein Schriftsteller, wenn er Verrücktheiten anspricht. Tulpenwahn, das ist eine Zeit in den Niederlanden, 17. Jahrhundert, wo alle verrückt auf Tulpen waren, die Preise explodiert sind und das Ganze dann irgendwann in sich zusammengefallen ist. Bei Uwe Tellkamp ist die Klimapolitik der Tulpenwahn unserer Zeit.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Nein, OAZ.
Guten Morgen.
Das ist Austria First. Österreichs Patriotenradio.
Mit westlicher Industriemusik Humor haben sie die Nazis 2026.
Austria First. Volksnah. Direkt unzensiert. Austria First. Mein Land. Mein Radio.
Der ORF berichtet, das Bundesheer bildet gemeinsam mit der Bildungsdirektion Lehrkräfte an Wiener Schulen aus. Im Mittelpunkt des Ausbildungsseminars steht die geistige Landesverteidigung. Ich betone, die geistige.
In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Allerdings.
Mach, wir wollen bei den leisen Tönen bleiben. Ich erinnere mich an den Wehrunterricht in der DDR. Ob Militarisierung wurde wieder ihm agitiert in den Medien des Auslands, die ungestört in gleicher Sprache ins Land funkten. Da ihr Erzähler ich dank einer Behinderung nicht ins Wehrerziehungslager mitfahren musste, blieb ich mit den Mädchen in der Schule und war dann immer der Verwundete, der mit Marmelade eingeschmiert wurde und über den Schulhof getragen wurde und dem was verbunden wurde. Und was soll ich sagen? Es gibt Schlimmeres, als mit 14 von 30 Mädchen über den Schulhof getragen zu werden. Aber auch, muss ich sagen, eine Eva Braun mit braunen Rehaugen war nicht dabei. Demonstration mit Xavier Naidu am Sonnabend in Berlin. Um Kindesmissbrauch ging es. Daraus macht der Tagesspiegel Verschwörungsdemo. Der Spiegel hetzt noch einmal bitte ohne Babygewürz. Die Taz Verschwörungsideologien und Neonazismus. Und NTV fragt, schon Menschenfleisch gegessen? Auch die Tagesschau hetzt Verschwörungsmythen. Xavier Naidu erzählt aus seiner Kindheit.
Ich war also alleine bei meiner Tante. Meine Tante hat einen Gärtner. Und diesem Gärtner habe ich irgendwann gesagt, dass er an meinen Vater erinnert. Und das hat er zum Anlass genommen, mich in seine Hütte einzuladen und dann eine halbe Stunde etwas mit mir zu tun, wo ich eigentlich beim Eintritt in seine Hütte schon wusste, oh, das hätte ich nicht machen sollen. Ich war 8 Jahre, da ist man natürlich nicht der Fitteste in dem, was man sagt und tut. Und ich bin in eine Situation geraten, die mich eine halbe Stunde meines Lebens zu einem anderen Kind hat werden lassen. Ich bin in diesem Moment erschüttert gewesen, weil ich wusste, wenn ich jetzt was Falsches mache, dreht mir dieser Mann vielleicht den Hals rum. Und ich wusste auch, wenn ich erzähle, was er mit mir hier getan hat, dann werden meine Tanten und ihre Söhne ihn einfach umbringen und im Garten vergraben. Und das wollte ich auch.
Medien wie die genannten, die aus Naidu Verschwörungsideologe machen, sind mir offene Verbrechermedien, die Kindesmissbrauch regelrecht propagieren. Und zudem erwähnten Gärtner, du Schwein, was wäre uns erspart geblieben?
Wir sind 20.000 Meilen über dem Meer.
Und vielleicht passt das eine zum anderen. Die Rückkehr der Tiefflieger, ein Bericht von Russia Today. Die Bundeswehr hat wieder Tieffluggebiete eingerichtet. Nukleare Flugmanöver werden geübt. Low-Flying Areas hieß das. Diese wurden nach der Wende eingestellt. Als Grund für Reaktivierung veränderte sicherheitspolitische Lage. Die Kampfjets dürfen für 2 Minuten auf bis zu 76 Meter über den Boden heruntergehen. Flugzeuge dürfen jetzt länger als 20 Minuten über einem Übungsziel verweilen. Gebiete sind im Münsterland, Nordhessen, zwischen Hamburg und Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Vergangenen Freitag hatten tieffliegende Flugzeuge der Luftwaffe einige Grundschüler des in Bayerisch-Schwaben gelegenen Städtchens Wemding im Landkreis Donau-Ried in Aufregung versetzt. Die Lehrkräfte mussten die weinenden Kinder von den Eltern abholen lassen. Die Nürnberger Nachrichten berichteten. Eurofighter waren unterwegs. Vom Missbrauch an Kindern zum Missbrauch an uns allen. Nur ein kleiner Weg. Ein Kommentator namens Wolf Wolfsmilch formuliert, nach dem massenhaften Wirken hiesiger politischer Tiefflieger ist es doch nur folgerichtig, dass nun auch wieder echte Tiefflieger am Himmel erscheinen.
Die Panzertruppen.
Ach Svetlana, wie führte Sergei Karaganov kürzlich aus? Unsere Zurückhaltung kann irgendwann als Verantwortungslosigkeit ausgelegt werden.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes.
Egal, wie wenig davon übrig bleibt. Für die außerhalb unserer westlichen Blase sehe ich kaum noch Interpretationsspielraum.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. Aktionen militärischer Art in der Straße von Hormuz. Bundesaußenminister Wadefuhl, wir werden uns nicht an einer Auseinandersetzung beteiligen. Die USA wollen eine entsprechende Koalition verkünden. Spanien zieht Militärkräfte aus dem Irak ab. Es telefonierten der iranische Präsident Pezeshkian und der französische Staatschef Macron. Wegen Spionage wurden im Iran hunderte Menschen festgenommen. Im Libanon sind Blauhelm-Soldaten unter Beschuss. Freigegeben werden Millionen Barrel Öl aus Notreserven der Internationalen Energieagentur. Man will steigenden Ölpreisen entgegenwirken. Die israelische Armee plant für weitere Wochen Krieg. Der Iran lehnt Gespräche mit den USA ab. Die Schweiz bemüht sich um Neutralität im Iran-Krieg. 2 Überflüge von US-Militärs wurden abgelehnt. Irans Außenminister Araghchi im Interview mit MS Now. Die Meerenge von Hormuz ist nur für israelische und US-Schiffe gesperrt. Araghchi, das war am Wochenende zu lesen, ist in den USA populär geworden. Zeigt, dass die dortigen Medien zumindest noch besser funktionieren als die unseren. Sie haben ihn mehrfach interviewt. Er ist ein kluger Mann. In sozialen Medien in den USA bekommt er Zustimmung. Wie auch Tucker Carlson, der Journalist, erklärt in einer Videobotschaft, die CIA bereitet eine Anklage gegen ihn wegen Spionage vor.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin.
Die
Iran möchte Beziehungen zu Golfstaaten gründlich überprüfen. Israel plant Mobilmachung. US-Kampfflugzeuge haben Lufthoheit im Süden des Iran. Das Land warnt vor False Flag-Operationen in den USA. Gemahnt wohl auch einen israelischen Plan, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem anzugreifen und Iran danach verantwortlich zu machen. Verwirrende Bilder aus dem Weißen Haus. Donald Trump lässt sich von evangelikalen Pastoren segnen. Es hebt den Konflikt auf eine verrücktere Stufe. Nicht auszuschließen, dass der Iran der säkulärste Teilnehmer ist. Zu diesem finsteren Verdikt gelange ich am Montag, dem 16. März 2026, die kleine Audiodatei. Italian, Caucasian, Japanese, Spanish, Indian, Negro, Vietnamese, MCs, disc jockeys to all the fly kids and the young ladies. Lernen mit Schlager, Super Rappin', Grandmaster Flash.
Hey, yes, y'all, I'm Grandmaster Belly Bell and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music.
Rah! Yeah. Im Nepal bestätigt die Wahlbehörde den Sieg von Ex-Rapper Shah, Balendra Shah. Kuba bestätigt Gespräche mit den USA. Bei Kommunalwahlen in Frankreich obsiegen in etlichen Städten Rechtspopulisten, so der ORF. Kasachstan beschließt per Referendum eine neue Verfassung. 11 Tote im Gazastreifen nach Angriffen Israels. Italien will nach 40 Jahren zurück zur Atomenergie. Und nachdem gerade erst in Bayern gesprengt wurde, setzt sich Markus Söder für Mini-Atomkraftwerke in Deutschland ein. Kernenergie 2.0 nennt er das.
Glockenklang in der Ferne.
Heute Wind, Wolken, Regen, Schnee. Ab Mittwoch schön, dann wechselhafter Frost.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht. Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.